Deutschlandfunk Interview.
Die Entscheidungsträger in Bund und Ländern haben in dieser Woche die Öffentlichkeit eher verwirrt, obwohl sie das Gegenteil versucht haben. Irgendwie wollen sie öffnen, irgendwie auch die Kontrolle behalten. Das haben wir wohl verstanden. Theoretisch ist das Konzept schön, praktisch ist es schwierig. Die Schnelltests spielen übrigens eine wichtige Rolle in dieser Strategie. Allerdings, es könnte eine Strategie mit Nebenwirkungen werden, wenn nämlich die Voraussetzungen nicht stimmen. Über all das wollen wir reden mit dem Medizinstatistiker Gerd Antes, der jetzt bei uns am Telefon ist. Guten Morgen, Herr Antes.
Guten Morgen aus Freiburg.
Herr Antes, die erste Frage zunächst einmal, die aktuelle Lage. Manche Modellierer erzählen uns in diesen Tagen, wir sehen schon die dritte Welle, sie kommt und die Zahlen werden steigen. Lesen Sie bisher Ihnen bekannte Daten auch so oder was müssen wir davon halten?
Also ich halte davon, ich spreche mal in der Ich-Form, wenig, weil die Zahlen, die wir sehen, sind auf der einen Seite nur aus Modellen stammend, dann haben wir die Empirie auf der anderen Seite, also wirklich Daten. Und auch unter den Leuten, die Modelle machen, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Also ich bin kein Anhänger von Modellen, wenn sie nicht wirklich an validen und aussagekräftigen Daten überprüft werden.
Was fehlt diesen ganzen Modellen?
Ja, wir sehen weit in die Zukunft hinein. Weit ist in der jetzigen Dimension Monate oder auch Wochen. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, ob wir jetzt in der dritten Welle sind und im Sommer haben wir wieder ganz große Probleme, dann ist es in der Pandemie schon weit. Und was wir ja gesehen haben, auch zum letzten Mal bei anderen Ländern, dass die Vorhersagen teilweise massiv nicht eintrafen. Und das ist natürlich dann sehr bedenklich, weil ja doch auf diese Aussagen teilweise wirklich massive Schäden gegründet werden. Existenzvernichtungen, Schließungen oder auch Öffnungen.
Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt, wenn ich einfach mal hochrechne, ich bin jetzt kein Experte, aber in Deutschland zum Beispiel haben wir im Moment 5 Millionen geimpfte Menschen, zu wenig, das wissen wir. Aber wir haben 2,5 Millionen, die registriert waren, die krank waren, die zum Glück allermeisten davon sind inzwischen wohl auf. Wir sagen, auf einen entdeckten Infizierten sind 3 bis 4, die obendrauf kommen. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann haben wir schon fast 15 bis 20 Millionen Menschen, die zumindest im Moment eine gewisse Immunität haben müssten. Ist mein Gedanke so fehlliegend, dass das oder Frage, wird das in diesen Modellen abgebildet?
Das geht natürlich nicht. Also ich kann das, und das sind Annahmen. Ich muss beginnen mit theoretischen Annahmen.
Richtig.
Aber die Dunkelziffer, ich meine, mit der kämpfen wir seit letzten Februar und sind da nicht viel weitergekommen. Und die muss man irgendwie jetzt per Annahme hineintun. Und wie sich das auswirkt auf die Modelle, dann ist es, also statistisch gesehen, sind diese Kurven, die wir dann irgendwie in den Himmel gehen sehen oder die abfallen, irgendwie viel zu präzise. Sie geben uns einen Eindruck von einer Genauigkeit, die nicht da ist. Eigentlich müssen das immer so, wir nennen das Schläuche sein, in denen sich die Realität dann abspielen wird. Und dann drückt man damit die Unsicherheit aus. Aber genau das wird meistens versäumt. Also in diesen ganzen Vorhersagen, da schwingt immer eine Sicherheit mit. Das ging letzten Herbst schon los, was Weihnachten sein wird, die schlichtweg nicht gegeben ist.
Auf der anderen Seite, Politik muss entscheiden. Politik kann mit dieser Unsicherheit kaum umgehen oder geht, offen gefragt, Politik mit dieser Unsicherheit offen genug um?
Nein, auf keinen Fall. Also ich kann Ihnen viele Beispiele sagen, wo Dinge versäumt werden oder wurden, die man nicht leicht, aber mit Aufwand hätte angehen können. Und da ist ja seit einem Jahr eigentlich mein zentraler Vorwurf, dass wir alles versäumt haben, zum Beispiel zu begreifen, wo es passiert, also die Daten, die wir brauchen, um das Infektionsgeschehen besser einzugrenzen, um dann intelligent zu schließen oder auch zu öffnen. Das ist ein Jahr lang versäumt worden und auch gegenwärtig sehen wir weiterhin hochspekulative Aussagen, was jetzt passiert. Und die dritte Welle ist aus meiner Sicht eine dieser, naja, mehr oder weniger puren Spekulationen. Da gibt es auch Versuche, das genauer anzuschauen, aber die sind teilweise widersprüchlich. Und man sieht ja auch, dass in der Öffentlichkeit diese Vorhersagen nicht mehr so stark auftreten wie zum Beispiel vor Weihnachten.
Jetzt gibt es ja eine ganz andere Frage. Es gibt die ein oder andere Stadt zum Beispiel, die eine bestimmte Strategie fährt, zum Beispiel gefährdete Gruppen ganz besonders zu schützen. Das ist in Tübingen so, das ist möglicherweise in Rostock so. Und diese Städte haben es geschafft, die Zahlen zu senken. Ist mein Bild und meine Analyse gerade richtig aus Ihrer Sicht?
Teilweise, wenn ich so frech antworten darf.
Bitte schön. Sie sind der Fachmann.
Ja, wir leben seit einem Jahr in einem völligen Chaos von Kausalzuweisungen. Also wir hören dauernd, wir machen das damit oder das ist geschehen, weil. Und diese Zuweisung, wenn man das auch mal international vergleicht, die sind teilweise auch wieder so, dass sie manchmal in der nächsten Woche über den Haufen geworfen werden. Und auch bei uns sehen wir immer wieder diese Begründung. Und Tübingen steht irgendwie gut da. Und ich glaube auch, dass sie einige Sachen sehr, sehr gut machen.
Welche zum Beispiel, damit wir das mal klar haben aus Ihrer Sicht?
Zum Beispiel mit Schnelltests die Pflegeheime zu schützen, also punktuell Maßnahmen durchzuführen. Oder, das habe ich jetzt im Detail vergessen, aber ich glaube, dass man bestimmte Uhrzeiten für ältere Menschen reserviert oder Taxifahrten bereitstellt zum Einkaufen. Also alle die Dinge, wo zum Beispiel die Sterblichkeit ja massiv beeinflusst werden kann. Das ist, glaube ich, in Tübingen vorbildlich gemacht worden. Immer noch nicht perfekt, aber besser als in anderen Städten. Von Rostock und Lisern höre ich auch sehr viel. Also überall da, wo dann lokal nachgedacht wird und versucht wird, die Dinge auch dann anzugehen, nicht zu lösen, aber anzugehen, da sieht es dann besser aus. Aber ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, dass Tübingen auch in zwei Wochen nicht vielleicht ganz schlecht dasteht, weil sie irgendwo einen Ausbruch haben, den sie nicht vorhergesehen haben.
Jetzt haben Sie gerade das Wort Testen schon angesprochen. Das ist ja jetzt der neue Hype, möchte ich fast sagen. Alle Welt redet von Selbsttest, Schnelltest und ich weiß nicht, welche Begrifflichkeiten da sind. Versuchen wir das mal auseinanderzuhalten. Also Selbsttest, das ist das, was offensichtlich bestimmte Unternehmen und Handelsketten im Moment ganz schnell hinkriegen. Welche Rolle messen Sie diesen berühmten Selbsttest, die dann jetzt kommen sollen? Ich glaube, seit heute und nächste Woche werden sie dann verkauft. Welche Rolle können die spielen?
Ja, das ist auch wieder sehr kompliziert. Das ist leider das Problem bei den ganzen Dingen. Also es gibt eine Perspektive der öffentlichen Gesundheit. Wenn ich jetzt im Bild, ich fische Infizierte, klingt sehr zynisch, aber ich will einfach die Infektionsketten durchbrechen, dann ist das sehr sinnvoll. Nur ich muss dann betrachten, was ich damit mache. Und dann habe ich zwei unangenehme Konsequenzen. Ich habe einen erheblichen Anteil an Falsch-Positiven. Das heißt, der Test zeigt an, der ist infiziert, aber es ist gar nicht. Dann müsste er in Konsequenz in Quarantäne gehen, unnötigerweise, was ihn natürlich sehr schädigen würde. Deswegen soll dieser Test gefolgt werden von einem PCR-Test. Das macht auch Sinn, aber der Aufwand ist groß. Und dass ich das hinkriege, dass der Bürger, der positiv getestet wurde, dann in diese Prozedur reingeht, um dann natürlich für ihn mit sehr negativ infiziert zu sein. Oder ob er nicht einfach gerade weitermacht und denkt, naja, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Das weiß kein Mensch und da bin ich ganz, ganz skeptisch. Auf der anderen Seite habe ich aber, und das ist dann an der Zahl weniger, aber gefährlicher, Falsch-Negative. Das heißt, der Test zeigt mir, ich bin negativ. Dann glaube ich, mir fehlt ja nichts. Ich kann Maske abnehmen und durch die Gegend springen, als ob ich völlig gesund wäre. Das ist einmal zeitlich sehr begrenzt und zweitens auch mit einer nicht zu übersehenden Fehlerrate versehen. Und wenn man den ganzen Zulassungsprozess ansieht, dann ist das ein äußerst heikles Vorhaben, was wir da gerade reinstolpern. Und der andere Punkt ist der, dass wir damit wieder völlig die Kontrolle verlieren für das Infektionsgeschehen im Land, weil diese Tests dann nicht mehr gemeldet werden.
Gehen wir mal positiv ran. Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit mit so einer Teststrategie zumindest als ein Baustein in einem größeren Konzept das gelingen könnte? Wir haben noch ungefähr etwas über eine Minute.
An den Stellen, wo wir wirklich das unter Kontrolle haben wollen, da müsste es aus meiner Sicht professionell gemacht werden. Weil da die Unterschiede, wir haben überhaupt keine Erfahrung damit, wie das aussieht, wenn jetzt Laien das machen. Also da professionell. Zweitens, die Tests, wir haben jetzt eine Zahl von weit über 100, die zugelassen werden sollen oder möchten. Da muss man auf die Qualität schauen. Also diese Fehlerraten, die angegeben werden, die 97%, die ist grob irreführend, weil das ein Laborwert ist. In der Realität ist diese Möglichkeit, Positives zu erkennen, irgendwo zwischen 60-80% viel, viel weniger. Okay. Also das muss man alles machen. Und dann genauer hingucken, was passiert.
Gerd Antes war das, Medizinstatistiker aus Freiburg. Herzlichen Dank für die Informationen heute Morgen. Dankeschön.
Ich danke auch.